Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Daniel, wie gut warst du in Wii Sports?
In Wii Sports? Also, das hängt natürlich von der Disziplin ab. Also, ich war ein guter Bowler, kein guter Golfer. So Tennis konnte ich auch nicht wirklich gut. Aber was gab's da noch? Ich überlege gerade.
Ich glaube, Boxen gab's.
Oh ja, Boxen. Ja, Boxen. Boxen war cool, aber anstrengend.
Und Baseball war, glaube ich, die fünfte.
Bei Baseball war ich eine Niete.
Aber du warst ein guter Bowler. Das hilft dir heute leider gar nicht.
Schade.
Aber vielleicht kommen wir nochmal auf den schlechten Golfer zurück. Wäre durchaus denkbar. Wir gehen rein ins Jahr 1929. Da wurde, glaube ich, noch nicht so viel gebowlt. Wobei ich es ehrlicherweise nicht weiß. Aber es wurde gegolft durchaus schon. Mhm. Aber das hat dich damals nicht interessiert. Denn du wirst da erstmal überhaupt geboren. Und zwar in Manchester.
Oh, Manchester. Also bin ich ein Brite.
Du bist ein Brite. Schaffen wir uns einmal kurz drauf. Manchester 1929. Absolute Industriestadt. Mhm. Alles dreckig. So noch ein bisschen so dieses
viktorianische Flair,
Zeitalter, ja. Ist noch nicht so ganz verklungen, ne? Also du merkst schon, das ist, also sagen wir es mal so, man kann in schöneren Städten aufwachsen als Manchester im Jahr 1929.
Duisburg gehört nicht dazu.
Duisburg gehört absolut nicht dazu, sieht nämlich genauso aus, glaube ich, wie Manchester.
Heute.
Sieht heute noch so aus wie Manchester 1929. Und wir schreiben den 23. November, es ist also kalt und regnerisch und England und Manchester und im Prinzip ist alles angelegt für ein sehr depressives Leben.
Ich bin bereit.
Aber so wird es nicht kommen.
Oh.
Aber wir wissen natürlich, wenn Geschichten so beginnen, das wird heute ein klassischer Heldendumm-Charakter. Denn ich möchte dir jetzt schon das wohl berühmteste Zitat unseres Charakters mitgeben. Sein berühmtestes Zitat ist folgendes. Ich wollte reich und berühmt werden. Ich habe nur eins von beiden geschafft.
Okay, da es ein Zitat gibt, wahrscheinlich ist es dann das Letztere.
Warten wir es ab, würde ich sagen. Warten wir es ab. Du kommst auf die Welt, deine Eltern nennen dich Maurice.
Mhm.
Maurice Flitcroft.
In der Manchester Maurice, okay.
Du bist Maurice Flitcroft und wohnst in Manchester, wächst auch in Manchester auf. Dann kommt natürlich sehr schnell der Zweite Weltkrieg, bricht ja 10 Jahre später aus. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Deutungen, was mit dir passiert ist. Die eine ist, du wirst aufs Land geschickt, wie viele Kinder in den großen Städten der damaligen Zeit. Oder die andere Geschichte, die ich gehört habe, ist, das Haus deiner Familie wurde komplett zerstört bei einem Bombenangriff und die ganze Familie ist aufs Land. Und zwar nach Kendall.
Okay, Kendall sagt mir nichts, aber wenn du sagst Land, dann wahrscheinlich, werde ich jetzt zum Bauernjungen.
Es ist auf dem Land und du, im Prinzip könnte man jetzt sagen, ich weiß nicht, ob du die Chroniken von Narnia kennst, so fängt auch die Chroniken von Narnia an, aber...
Ich weiß nur, dass die irgendwie im Schrank verschwinden oder so.
Genau, und im Kleiderschrank liegt Wii Sports. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich, denn dein späteres Leben charakterisiert sich vor allem durch die Berufe, die du so ausgeübt hast. Jetzt denk dir mal bitte 5 Berufe aus, die möglichst wenig zusammenpassen.
Stripper, Minenarbeiter, Meeresbiologe.
Stabile Wahl.
Löwendompteur in Zirkus und natürlich selbstverständlich der Chemikant im Klärwerk nebenan.
Boah, der Chemikant. Der Chemikant. Fast so gut wie der Chemie-Hegel für die Philosophen unter euch. Also, zurück in den Zweiten Weltkrieg. Zum Chemie-Schopenhauer. Du lebst in Kendall und du wächst auf bei einer gewissen Mrs. Langhorne.
Mhm.
Ich fühlte mich irgendwie auf eine Weise an Harry Potter erinnert. Irgendwie im ländlichen England wächst du auf bei Mrs. Langhorne. Das passt irgendwie so da in die Richtung. Du besuchst dort ganz normal die Schule und nach deiner Schulzeit übst du deinen ersten Beruf aus.
Mhm.
Und der ist noch relativ normal. Du gehst nämlich zur Handelsmarine.
Oh, da bin ich gerne. Also das ist, wenn die Geschichte bei Heldendumm damit anfängt, dass wir irgendwo in die Handelsmarine gehen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang für eine geile Story.
Aber du bleibst da nicht lange. Der Teil mit Handelsmarine ist schon wieder vorbei.
Schade.
Nach nur 15 Sekunden. Du hast ihn länger gefeiert, als er auch in seinem Leben, glaube ich, gedauert hat. Denn du kannst nie so richtig dich für einen Job entscheiden, den du so machen möchtest. Also bei der Handelsmarine klappt es nicht lange und du hast vor allem ein Problem und das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man das auf dem Schiff wirklich mitbekommt. Du fängst an, extrem viel zu rauchen.
Ja, ja doch, das kann ich irgendwo verstehen, glaube ich.
Wie das Leben so spielt, Du bist mittlerweile 34, wir gehen ins Jahr 1963. Du triffst eine Frau.
Yay.
Jean. Und Jean heiratest du auch 1963. Und wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge, aber damals hattest du einen Job.
Mhm.
Und es war einer von den folgenden vier, die ich dir nun mitteile. Denn wir wissen nicht, welche Jobs du zwischen den 1940ern und den 1970ern ausgeübt hast. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass du diese vier Jobs mal hattest.
Mhm, verstehe.
Eisverkäufer.
Ja, krieg ich hin.
Verkäufer von Schuhputzcreme.
Ja, also Mitarbeiter von Al Bundy.
Richtig. So, pass auf, du warst echt nicht schlecht. Zirkusartist.
Oh.
Und als finale Furioso Klippenspringer.
Oh, Klippenspringer. Ich hätte vorhin beinahe gesagt, Industriekletterer.
Industriekletterer auch nicht schlecht. Es hat nur für den Klippenspringer gereicht. Es ist auf jeden Fall eine wilde Auswahl und man merkt, du hast in deinem Leben nicht so richtig gelernt, offenbar, und du hast in deinem Leben nie so richtig den Weg gefunden, den du so wirklich machen möchtest. Es ging von A nach B nach C und durcheinander. Und eins ist sicher, so ein Leben kann man nicht durchziehen, wenn man mit seiner Frau irgendwie sesshaft werden will, ein Haus kaufen will oder sonst irgendwas. Du musst also was ändern. Und deshalb geht es für dich von Kendall und von Manchester, wo du dann später wieder gelebt hast, nach Barrow. Barrow ist an der Westküste der britischen Insel, also der einen britischen Insel, wo Großbritannien ist, ja, nicht Irland. Und genauer gesagt ziehst du nach Barrow in Furness. Das ist direkt am Meer. Und vom Klippenspringer, der ja auch schon immer direkt am Meer gearbeitet hat, geht's für dich zu deinem nächsten Job, zu deinem Job als Kranführer.
Ja, also es geht immer höher, habe ich das Gefühl.
Ja, du willst ja auch hoch hinaus. Du willst ja reich und berühmt werden. Man kann auch von einem Kran springen übrigens, aber das hast du nicht gemacht und das ist auch gut so, sonst wäre uns der Rest dieser tollen Geschichte nämlich erspart geblieben.
Das wäre schade.
Du hast aber, du führst ein Leben, das man zweifellos als extrem klassisch bezeichnen kann. In Großbritannien in Anfang der 70er, du bist Krananführer in einer kleinen britischen Hafenstadt an der Irischen See, nicht allzu weit von deiner Geburtsstadt Manchester. Du hast eine Familie gegründet, hast Frau, zwei Kinder, Leben plätschert so ein bisschen dahin. Die Ehe hat Höhen und Tiefen, du rauchst natürlich sehr viel und vor allem bist du am Sparen.
Mhm, ich spare, okay, dann sparen wir mal. Wofür spare ich denn?
Du sparst, weil es gibt da so eine neue, richtig geile Erfindung, die du unbedingt haben willst. Unbedingt, weil die ist super.
Da gab es die Wii noch nicht.
Da gab es die Wii noch nicht, aber es gab einen elementar wichtigen Teil, von den man braucht, um eine Wii zu betreiben, damals ganz fix und neu.
Oh, okay.
Den Farbfernseher.
Oh ja.
Du möchtest dir einen Farbfernseher zulegen. Und von deinem Kranführergehalt bist du bereit zu investieren.
Mhm, ja, aber sowas von.
In ein Gerät von, weiß ich nicht, Blaupunkt oder was man auch immer damals so hatte. Oder von Löwe auf den britischen Inseln. Du hast auf deinen Farbfernseher gespart und 1974 kannst du dir den dann auch endlich kaufen. Du bist großer Sportfan und du schielst natürlich auch so ein bisschen auf die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft. Das möchtest du gerne sehen. Und das Fernsehen soll aber auch auf eine andere Art und Weise dein Leben sehr verändern. Nicht im Sinne der Fußball-Weltmeisterschaft, ich wollte nicht schon wieder eine Fußballgeschichte machen, sondern im Sinne einer anderen Sportart, die du im Fernsehen siehst. Und du kannst dir vielleicht schon denken, welches sein könnte.
Ja, wahrscheinlich dann Golfen, ne? So wie du es vorhin angeteased hast.
Es ist Golf. Es ist Golf. Du siehst im Farbfernsehen übertragen ein Golfturnier und zwar das Piccadilly World Matchplay Championship 1974. Ich finde, so muss ein Golfturnier auch heißen.
Ja, absolut.
Man kann es nicht anders sagen. Du bist verzaubert von diesem Sport. Du findest diesen Sport richtig geil.
Aber ich finde ihn geil zum Gucken oder habe ich auch Bock, da mal endlich mal mitzumischen? Auch mal so einen schönen Schläger mal schwingen.
Also gucken macht doch keinen Spaß. Wenn, dann schon anfassen. Aber anfassen ist teuer.
Absolut, da muss ich ein bisschen sparen.
Jeder, der schon mal in Hamburg oder in Amsterdam war, weiß das. Und du siehst das, dieses Golfturnier und denkst, ich muss Golfspieler werden. Ich habe endlich gefunden, ich habe 5 Berufe durch. Ich habe nie gewusst, was ist meine persönliche große Leidenschaft, deine persönliche große Leidenschaft, das, was du unbedingt werden möchtest, Golfspieler.
Das Wort Beruf kommt ja auch von Berufung.
Es ist definitiv deine Berufung, also wirklich. Und so machst du Folgendes. Du guckst erstmal dieses Golfturnier zu Ende und überlegst dir, wie werde ich jetzt Golfspieler? Wie wird man Golfspieler? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine absolut berechtigte Frage vor allem, weil ich sag mal so, ja, man kann sich da hinstellen und sagen, okay, ich nehme jetzt vom Staubsauger das Rohr mit dem flachen Aufsatz. man nimmt dann irgendwie ein paar Steine und dann übt man ein bisschen. Ne? Also das würde ja gehen, aber das macht dich ja nicht zum guten Golfspieler. Und ich glaube, damit du ein guter Golfspieler werden kannst, musst du zuerst in gutes Equipment investieren. Das heißt, du machst eine riesige Investition in eine Sportart, die du vielleicht nicht beherrschst und nicht beherrschen wirst. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen. Also mit Stock und Stein.
Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Du hast deinen Job als Kranführer verloren. Die Kohle ist ein bisschen knapp. Mit großer Ausrüstung und so weiter ist nichts.
Konnte ich vielleicht vorher noch, mein letzter Tag auf dem Kran, dem Kran so ein bisschen, ja, wie so ein Schläger einmal schwingen gegen einen, weiß nicht, Container oder sowas. Oder mit einem Container dran, eher gegen so eine, weiß ich nicht, so ein Dixie-Klo. Und gucken,
wie weit. Was ich gerade vor mir gesehen habe, ich dachte kurz, du willst darauf hinaus, so mit so einem Magneten vorne am Kran irgendwo so eine Golftasche klauen, weil
okay,
du die Schläger so einzeln so rausziehen.
Das ist dann natürlich auch der Premium-Move. Aber dadurch, dass ich ja viele Berufe hatte, bin ich wahrscheinlich kein ultraprofessioneller Kranfahrer gewesen und hätte wahrscheinlich nicht die Fähigkeiten gehabt, mit dem Magnetkran den einen, weiß nicht, Eisen 45 oder was auch immer das dafür für Bezeichnungen von den Schlägern geht, zu klauen.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also erstmal bist du pleite und zweitens ist es dir nicht gelungen, einen Golfschläger vom Hafen von Barrow in Furness zu klauen.
Weil da ja so viele Schlägertypen, hätte ich beinahe gesagt, rumlaufen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe Rocky 1 vor mir.
Bei Rocky war ich vorhin auch schon, wo du angefangen hast zu erzählen, hier am Hafen und nass und dreckig und da rauchen sie. Wäre es halt nicht in England, wäre es in Philly, dann wäre auf jeden Fall so Rocky vorbeigelaufen, hätte mir die Fresse poliert und mein Geld abgezogen. Ja.
Absolut, absolut. Aber du hattest nicht mit Gazzo zu tun. Du warst auf der rechtschaffenen Seite der britischen Westküste. West Coast, einfach, dauert glaube ich eine Stunde vom Osten in den Westen, aber egal.
Ich finde es viel schlimmer, dass du Gazzo als einen schlechten darstellst. Also, da bist
nee,
du
überhaupt nicht. Er ist ein Produkt der Unterwelt.
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal privat über diesen Sachverhalt reden.
er ist ein sehr guter Mensch. Sein Fahrer ist ein Arsch. Aber wir werden das Thema Rocky vertiefen wir vielleicht nochmal irgendwann. Da könnte ich so einen alten YouTube-Satz bringen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Schreibt doch mal euren Lieblings-Rocky-Charakter in die Kommentare. Wir haben überhaupt nichts mit Rocky zu tun, deswegen gehe ich zurück zur Story. Golf spielen. Tja, nicht so leicht. Du bist pleite, Golf ist ein teurer Sport. So ein Golfschläger kostet ein paar Pfund. Was tun? Du hast zwei Dinge, die dir in diesen Tagen helfen, deinen großen Traum anzugehen. Das erste ist eine Mitgliedskarte der Stadtbücherei.
Mhm.
Und das zweite ist eine Oma.
Entschuldigung, eine was? Eine Oma?
Eine Oma.
Meine Oma.
Du hast eine Oma noch. Ja, beziehungsweise, oder es ist deine Mutter, glaube ich. Eine alte Frau jedenfalls, eine alte Dame. Du hast einen Büchereiausweis und eine alte Dame. Wie spielt man damit Golf?
Ich schicke die alte Dame in die Bücherei. Sie soll mir das Buch mitbringen mit dem Namen Zum Golfprofi in 100 Stunden.
Es ist gar nicht so weit weg von der Realität. Tatsächlich ist es so, du gehst in diese Bücherei und leihst dir mehrere Golfbücher aus. Da steht alles drin über Golf. Mhm. Ja, du leihst dir aus ein Buch, muss ich kurz schauen, wie es heißt. Also eine Golfanleitung leihst du dir aus von Peter Ellis. Peter Ellis ist ein Golfspieler, der ein Buch geschrieben hat darüber, wie man Golf spielen lernt. Und du leihst dir mehrere Artikel aus von einem Golfspieler namens Al Geiberger, der auch mal die PGA-Meisterschaft, also quasi die Jahreswertung, gewonnen hat. Das verschlingst du quasi. Du liest das in höchster Geschwindigkeit.
Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Haken ran machen, und zwar ein Haken in mein Privatleben. Bei meinem Opa damals zu Hause, da gab es nur das alte Kinderzimmer meines Vaters. Und er hatte ganz, ganz viele Bücher über Kung-Fu und so Martial Arts und von Bruce Lee geschrieben teilweise, wie er geübt hat, was für Trainings er gemacht hat. Wir haben keine Kampfsportler in der Familie, nur so als Ergebnis.
Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht machst du noch so eine Keanu Reeves-Nummer oder so. Könnte alles, oder Bloodsport.
Oh, Bloodsport.
Grüße an dieser Stelle. Jedenfalls liest du dieses Buch von Peter Ellis, wo er sagt, hier, so funktioniert Golf. Und du schreibst ihm einen Brief. Schreibst ihm, sehr geehrter Herr Ellis, ich habe gerade Ihr Buch gelesen und ich habe ein bisschen trainiert und ich möchte jetzt gerne bei den British Open antreten. Kurze Einordnung, die British Open, eines der vier größten Golfturniere der Welt, das älteste Golfturnier der Welt, ein sogenanntes Major-Turnier, also wie beim Tennis oder so, diese Major-Turniere, diese großen, mega prestigeträchtigen Dinger. Und du schreibst ihm, ich möchte gerne bei den British Open antreten. Ich weiß aber nicht, wie ich mich dort anmelde. Herr Ellis, bitte helfen Sie mir. Hier ist ein frankierter Rückumschlag.
Okay, ja, alles klar. Wir sind bereit. Wir haben die, wir haben uns eingeladen. Und erwarten die Eintrittstickets quasi.
Problem? Peter Ellis antwortet nie.
Schade.
Und die, weiß ich nicht, 25 Cent oder so oder Pence für den frankierten Rückumschlag siehst du nie wieder.
Das ist schlecht, das sind 25 Pence weniger, um mir Golfausrüstung zu holen. Aber er hat ja auch nicht Nein gesagt, oder?
Ja, das ist richtig. Also kommt jetzt die Oma ins Spiel. Die Oma ist alt. Und die Oma kann nicht mehr so gut gehen. Mhm. Deswegen hat die Oma einen Spazierstock.
Oh, ja, den kann man ja umdrehen.
Ja, genau. Und außerdem kann man auch Konservendosen, leere Konservendosen, ja, im Garten verbuddeln und hat dann ein Loch.
Und die Oma hat ein Glasauge.
Ich glaube tatsächlich, dass du einen Ball hattest. Anders kann ich es mir nun wirklich nicht erklären.
Bälle findet man. Also ich habe zu Hause auch zwei Golfbälle und ich war noch nie in der Nähe eines Golfplatzes.
Bälle findet man einfach so. Das kann tatsächlich sein, ja. Du warst in der Nähe eines Golfplatzes, dazu komme ich später noch. Jedenfalls trainierst du mit Omas Spazierstock und im Boden verbuddelten Konservendosen in den Dünen an der Küste. Und du machst richtig gute Fortschritte, sieht gut aus.
Das muss ja gutes Training sein mit dem ganzen Wind. Also Wind und Wetter beim Golfen ist ja auch wichtig, dass du einschätzen kannst, wie das funktioniert.
Ja, und vor allem, das ist ja auch logisch. Ja, je schlechter das Equipment, mit dem du spielst, absolut, desto besser spielst du dann am Ende mit dem richtigen Equipment. Das ist ja logisch.
Im besten Fall.
Man gewöhnt sich das ja dann nicht irgendwie falsch an, weil man überhaupt nicht weiß, wie man einen Golfschläger hält oder sowas, sondern man wird dann besser.
Ja, ja, natürlich.
Das ist wie so ein Fähigkeitenbaum. Man levelt auf.
Skills, also Skillpunkte sammeln. Mit jedem Schlag.
Genau. Sagen wir es ganz offen, du hast dich offenbar verskillt.
Scheiße.
Aber
ohne Rückkaufmöglichkeit.
Die Situation ist folgende. Du möchtest immer noch gerne bei den British Open mitmachen, der sogenannten, das Turnier ist offiziell die Open Championship. Mhm. Oder einfach nur The Open. Und so machst du folgendes. Du forderst bei dem Verband, der diese Open organisiert, das ist die R&A, die Golfbehörde, die R&A, bei denen forderst du einen Anmeldebogen für dieses Turnier an.
Soweit so normal irgendwo.
Und sie schicken dir auch diesen Anmeldebogen, weil warum nicht?
Ja, spricht nichts gegen.
Also der Anmeldebogen hat nämlich eine Sicherung eingebaut, dass da nicht irgendwelche Leute teilnehmen, die es nicht sollen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass an der Qualifikation zu Open auch Amateure teilnehmen dürfen. Mhm. Die kommen zwar nie weit, weil die Profis natürlich besser sind, aber sie dürfen theoretisch an der Qualifikation teilnehmen. Also theoretisch, wenn man es mal von der Basis her denkt, kann jeder bei diesem Turnier mitspielen. Mhm. Man wird zwar nie was erreichen, aber man kann theoretisch mitspielen. Und du als Amateur denkst dir, ist doch prima, ja, dann mache ich da als Amateur mit.
Arsch auf Eimer.
Aber du scheiterst an diesem Anmeldebogen.
Auch Arsch auf Eimer, habe ich das Gefühl.
Denn da steht dann irgendwie, für Amateure gibt es dann so einen Abschnitt, ne? Mhm. Da steht dann Name, Adresse, Alter und so weiter. Und dann steht da ganz hinten HCP. Und du weißt nicht, was HCP bedeutet.
High Championship Privilege.
Im Prinzip hast du beschrieben, was es bedeutet. Es bedeutet Handicap.
Ja, sag ich doch.
Es bedeutet Handicap. Und jetzt fragst du dich, Moment mal, soll ich jetzt No reinschreiben? Mir geht's eigentlich ganz gut.
Jetzt tatsächlich mal drüber nachzudenken. Handicap hat man früher in Videospielen eingestellt, wenn man gut war. Und dann hat man quasi gesagt bei Street Fighter, keine Ahnung, Handicap 6. Und dann hatte man ja ein Handicap und wurde somit schlechter, damit die anderen eine Chance gegen dich haben. Gleichzeitig aber kannst du Handicap eintragen, wenn du, weiß nicht, zwei linke Hände hast oder sowas. Oder nur vier Füße oder so.
Ja.
Dann hätte ich da auch Ja eingetragen. Aber hat man da auch Vorteile als Gehandicapter?
Tatsächlich bezieht sich Handicap gar nicht auf eine Behinderung.
Oh.
Sondern auf das Golf-Handicap. Das erkläre ich kurz, um das einordnen zu können. Minigolf kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Bei Minigolf ist es ja so, es gibt für jedes Loch eine bestimmte Zahl Schläge, die man brauchen soll. Dann trägt man da drunter ein, wie viele man gebraucht hat und dann rechnet man das zusammen und dann war man irgendwie einen drüber und oder einen drunter und so und dann kommt man am Ende nach allen 18 kommt man auf ein Ergebnis.
Ja.
So ist das im echten Golf ja auch. Es gibt also es gibt ja immer 18 Löcher und gibt es für jede Bahn eine vorgegebene Schlagzahl und dann landet man, je nachdem wie viele man gebraucht hat, drüber oder drunter. So, wenn du genauso viele brauchst wie da vorgegeben sind, nach allen 18 Löchern hast du 0 Handicap. Und dann je nachdem, wie viele Schläge du drüber liegst, plus irgendwelche Zahlen, ne, 1, 2, 3, 4. Und je nachdem, wie viele du drunter liegst, gegebenenfalls sogar minus 1, 2, 3, 4. So, jetzt wird danach ausgewertet, wer mit wem spielt. Das heißt, die besseren Spieler, die den geringeren Wert haben im Minusbereich oder im ganz niedrigen Plusbereich, die spielen dann miteinander und die, die dann schlechter sind, spielen miteinander.
Verstehe. Dass man halt
so ein ausgeglichenes Niveau hat. Es gehen nämlich, auf eine Golfrunde gehen meistens bei solchen Turnieren 4 Leute, die dann quasi den Platz zusammen einmal machen. Minigolf spielen wir ja auch nicht alleine durch. Und diese 4 Leute spielen dann quasi jeder für sich, aber gehen halt zusammen und sind dann immer abwechselnd.
Das heißt, die sind dann in ihrem Bereich. Okay, das bedeutet aber, in diesem Formular muss ich ja was eintragen.
Genau, du musst eine Zahl eintragen.
Die Sache ist die, ist das so quasi, okay, ich kenne diese, weiß ich nicht, ich kenne die Felder und habe die schon mal angespielt paar Mal und komme da immer bei plus 7 raus und das ist dann mein Handicap oder?
Theoretisch wäre es so, das Problem ist, dein Handicap muss vom Verband bestätigt werden. Und das geht nur, indem du mal ein Turnier gespielt hast.
Verstehe. Und das ist dann wahrscheinlich diese kleine Klausel, von der du gesprochen hast, also diese Absicherung. Okay.
Genau. Das heißt, du kannst nur ein Handicap haben, wenn du mal ein Turnier gespielt hast. Und du, Maurice, hast noch nie einen Golfplatz aus der Nähe gesehen.
Ja, Blechdose, Glasauge und Krückstock ist halt nicht unbedingt das gleiche wie ein Turnier. Das ist richtig.
Das ist so. Was macht man da? Was macht man da, wenn man in der Amateurkategorie nicht teilnehmen darf, weil man kein Handicap hat?
Dann trägt man minus 7 ein und sagt, ich bin Profi.
Profis brauchen gar kein Handicap eintragen. Du hast in einem deiner Bücher gelesen, in einem deiner Golfbücher, dass es mal einen Postbeamten aus Milwaukee gegeben hat.
Natürlich gab es den.
Walter Denecki war das. Und Walter hat auch als Profi teilgenommen. Auch an der Open Championship und zwar schon 1965, weil er einfach gesagt hat, ich bin ein Profi und kein Amateur.
Das ist natürlich der Weg.
Und das tauchte dann auch in den offiziellen Statistiken natürlich auf, dass der teilgenommen hat als Profi und dann aber ausgeschlossen worden ist, weil relativ schnell klar war, der ist kein Profi. Also Walter Denecki, mal so zur Einordnung, so ein Golfplatz hat Paar, also das Handicap 0, meistens so bei 72 Schlägen pro Runde. Und für 2 Runden hat Walter Denecki 221 Schläge gebraucht. Also er hat in 2 Runden so gespielt, als wäre er 3-mal drüber gegangen. Über den ganzen Platz. Du bist Golfprofi, weil du trägst dich einfach als Profi ein. Da musst du nämlich, darum gehst du nämlich die Frage, was ist denn ihr Handicap? Weil Profis brauchen kein Handicap, weil sie sind ja Profis, die müssen ja gut sein.
Ich bin Maurice Woods.
Genau. Bevor er geboren ist, bist du Maurice Woods. Obwohl, weiß ich gar nicht, könnte knapp werden. Jetzt bist du also in der Situation, du hast keine Golfschläger und nix weiter, aber du schickst schon mal den Anmeldebogen ab als Profi für die Open Championship. Und du trainierst weiter in den Dünen. Aber du stellst fest, irgendwann, wenn dieses Turnier dann kommt, in ein paar Wochen, dann kann ich da nicht mit einem Krückstock antreten. Ich brauche Golfschläger.
Das ist richtig. Wie sieht's aus mit Versicherungsbetrug?
Nee, ist nicht drin, befürchte ich. Du hast, du kratzt irgendwie die letzten paar Penunsen zusammen und holst dir so eine richtig hässliche grüne Sporttasche und irgendwie so einen Halbsatzschläger, also irgendwie so 3, 4, 5 Schläger, wo nur das Allernötigste dabei ist, dass du irgendwie so, also die Schläger sind ja so für verschiedene Distanzen, mit dem einen kannst du weiterschlagen, mit dem einen knapper und so und dann hast du noch den Putter für das Grün. Den klassischen Schläger, den man vom Minigolf auch kennt. Dann hast du irgendwie 5 Schläger oder sowas in dieser hässlichen roten Sporttasche und dann trainierst du erstmal so richtig in den Dünen.
Und merke, dass es gar nicht so einfach ist, wie gedacht.
Wir springen zu den The Open im Jahr 1976. Und wir sehen, dass sich eine Gruppe von Spielern formiert, die gemeinsam eine Runde gehen soll und dass ein Spieler fehlt. Und zwar ein sogenannter Morris Flitcroft.
Das ist schlecht.
Der ist irgendwie nicht da.
Den könnte man gebrauchen, gerade wenn er spielen muss.
Und die Organisatoren denken sich, Mensch, wo ist der denn? Und dann kommt plötzlich ein Mann, der offenbar gerade noch irgendwie seine Schuhe gewechselt hat in seinem hässlichen alten Drecksauto und kommt und sagt, Moin, hier bin ich. Dann wird er gefragt, Entschuldigung, Mr. Flitcroft, wo sind denn Ihre Golfschläger? Ach so, Moment. Und Morris Flitcroft rennt zurück zum Auto, kramt da irgendwie so 5 Golfschläger raus und kommt zurück. Das einzige Problem ist, einen Golfschläger hat er vergessen. Seinen Lieblingsgolfschläger, den Holz 4 für die langen Distanzen.
Mhm.
Den hat er vergessen. Naja gut, muss jetzt ohne diesen Schläger losgehen, weil wir müssen jetzt anfangen. Und es geht los, die ersten von den 4 schlagen ganz gut ab, ne? Ball fliegt geradeaus irgendwie, ganz normal auf dem Grün. Und jetzt ist Morris dran, jetzt bist du dran.
Ja, ich bin bereit und gucke mir das Fähnchen an, wie der Wind ist, gucke mir an, wo der Ball hinfliegen muss und bin bestimmt bereit, da richtig einen wegzulochen.
Ja. Du stellst dich dahin und ich kann jetzt nur sagen, was jemand anders über dich gesagt hat. Nämlich einer der Leute, mit denen du spielen solltest. Der hat über deinen ersten Schlag bei diesem Turnier Folgendes gesagt. Erst hielt er den Schläger, als wenn er damit jemanden umbringen wollte. Dann schlug er den Ball gerade hoch in die Luft. Er kam genau vertikal wieder runter und landete gerade mal 1 Meter vor ihm.
Wie ist das physikalisch möglich? Also rein von der Idee her, ja. So, also man, wenn man ja ausholt, nee, wie geht das? Weil du musst ja, wenn etwas vertikal nach oben fliegt, dann musst du es ja vertikal von unten schlagen. Und
das geht aber tatsächlich, weil beim Golf legt man den Ball beim Abschlag auf so ein kleines auf den Ding. Pin.
Ja, stimmt. Das würde ja, Tatsache. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar. Dennoch finde ich eine Meisterleistung.
Also dein erster Schlag 1 Meter und die anderen sagen so, oh, der ist nervös. Der ist nervös. Von dem droht keine Gefahr, ne? Weil die spielen ja gegen einen, die haben ja Sorge, der könnte vielleicht besser sein, ne? Die kennen den ja nicht.
Ja, klar.
So, und der Schlag geht einfach hoch in die Luft und es passiert im Prinzip nichts. 1 Meter schaffst du, dann hast du deinen zweiten Schlag, den versägst du auch irgendwo ins absolute Nichts. Tja, du brauchst 11 Schläge für das erste Loch.
Das ist bestimmt Par, ne?
Das ist nah dran, ja. Du brauchst für das zweite Loch 12 Schläge. Du brauchst für die ersten 9 Löcher insgesamt 61 Schläge.
Da sind die anderen wahrscheinlich schon durch mit. Nehme ich mal an.
Fast, ja. Also das ist so, auf den letzten beiden sind die ungefähr mit so dieser Zahl. Und auf den zweiten 9 Löchern spielst du 60 Schläge, insgesamt 121 Schläge und damit 49 Schläge über Par. Das ist das höchste jemals notierte Ergebnis aller Zeiten. Du wirst dann natürlich, du bist schon ab Loch 10 oder so, bist du schon ein Star.
Glaube ich.
Du hast wirklich mittlerweile Leute, die überall an der Seite stehen, Leute, die wollen die besten Golfer der Welt sehen und dich halt nicht. Aber mittlerweile ist es soweit, der spielt so schlecht, das müssen wir uns angucken. Wir bleiben hier stehen, wir laufen mit dem mit. Und dann hast du eine riesige Welle an Menschen, die dir über diesen Golfplatz folgt, weil sie unbedingt sehen will, was du jetzt noch an Scheiße baust.
Ja, natürlich. Eine Shitshow im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und der Weg ist lang über 18 Löcher auf einem Golfplatz.
Absolut.
Und deswegen passiert Folgendes. Die Profispieler beschweren sich, weil, also, das kann doch nicht sein. Der hält uns hier alle auf. Wir wollen auch nochmal nach Hause irgendwann, weil du musst ja dann warten, ne? Es schlägt immer der am weitesten vom Loch entfernt ist. Also immer er. Du hast dann teilweise 20 Minuten Pause zwischen deinen Schlägen, weil dieser eine Typ nicht hinterherkommt.
Das schlägt sich wahrscheinlich, das schlägt sich wahrscheinlich auch auf die Leistung der anderen nieder, oder? Also wenn man alle 20 Minuten mal einen Schlag abgeben kann, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, glaube ich.
Kommt man, glaube ich, ein bisschen aus dem Rhythmus vielleicht.
Ja, vor allem da ändert sich das Wetter ja komplett wahrscheinlich zwischendurch.
Es war noch nicht dunkel jedenfalls, als sie zurückkamen, aber tatsächlich haben die anderen, mit denen er unterwegs war oder mit denen du unterwegs warst, sogar erfolgreich die Rückerstattung ihrer Antrittsgelder verlangt.
Oh, wow.
Weil das so unglaublich war, dass jemand so schlecht spielt. Tatsächlich sind wir uns auch nicht, oder ist sich die Geschichtsschreibung, die Golf-Geschichtsschreibung, ist sich nicht sicher, ob das wirklich nur 121 Schläge waren oder ob nicht die Schiedsrichter ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört haben zu zählen. Das wird bis heute propagiert, dass es vielleicht deutlich mehr waren als 121 Schläge. Was passiert natürlich nach dem 18. Loch? Du und alle Zuschauer beenden den Kurs. Du wirst natürlich sofort von der Presse befragt. Was war da los? Wieso? Was machen Sie hier? Was soll das?
Ich hatte einen schlechten Tag.
Das ist exakt deine Antwort. Du hast gesagt, am Anfang war ich etwas verkrampft, am Ende habe ich mich dann in den Griff gekriegt. Und natürlich, die Presse, sie ist schnell und sie ruft an bei deiner Mutter, ne, wegen Spazierstock und so. Und die Mutter geht ans Telefon und sagt, ja, hallo, hier Flitcroft und der Journalist fragt, hier, ich rufe an, ich bin hier der Journalist, ich frage wegen ihrem Sohn und der Open. Die Mutter antwortet, oh, hat er gewonnen? Und dann
sehr schön.
Wurde der Mutter mitgeteilt, nee, leider ganz im Gegenteil. Und dann soll sie wohl geantwortet haben, naja, irgendwo muss er ja anfangen, nicht wahr? Nach diesem, ja, illustren Auftritt bei den Open 1976 wurden die Regeln natürlich geändert bei der R&A, bei der Golfbehörde, wo es dann auch noch, also die Geschichte geht noch auf eine ganz lustige Art und Weise weiter, denn du kriegst dich noch in die Haare mit dem Chef dieser obersten Golfbehörde und forderst ihn, also das schaukelt sich hoch, ihr schreibt euch lange, lange Briefe darüber, für wen Sport eigentlich ist und ob Sport nicht eigentlich für alle sein sollte und nicht nur für die, die es gut können und so.
Jetzt geht's ums Prinzip.
Langsam, aber sicher geht's ums Prinzip und du forderst den Präsidenten des Golfverbandes sogar zu einem 1-gegen-1-Turnier auf. Eine Bitte, der er nicht nachkommt im Übrigen.
Feigling.
Jedenfalls hat man ab 1976 dann alles dafür getan, dass du nicht nochmal antrittst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr denkst du, dass dich das interessiert hat?
Ja, gar nicht. Richtig. Also ich hole mir einfach das offizielle Formular und gehe zu den Amateuren und gebe Par plus 121 ein. Ist doch gar kein Problem.
Ich glaube, damit wirst du nicht mehr zugelassen, weil das Teilnehmerfeld irgendwann auch voll ist. Nee, tatsächlich machst du es dir viel einfacher. Du bist ein Jahr später Gene Paycheck.
Okay, ich gehe unter einen Alias, alles klar.
Ein weiteres Jahr später bist du Gerard Hoppy. Noch ein Jahr später bist du James Beau Jolly. Du trittst auch an unter dem wahnsinnig kreativen Namen Arnold Palmtree.
Arnold Palmtree, okay.
Und natürlich Graf Manfred von Hoffmannsthal.
Natürlich. Natürlich der Graf. Also man muss ja, wenn man schon, wie du schon sagtest, wenn man nicht auf den regulären Wege reich und schön wird, so gesehen, dann muss man fake it till you make it, im Endeffekt.
Es ist wirklich so. Und du trittst als Graf Manfred an mit so einem Fake-Schnurrbart und so einer Sonnenbrille und denkst, dich erkennt keiner und es funktioniert sogar auch noch. Es ist wirklich irre. Du ziehst es wirklich durch. Zeitweise tust du so, als wärst du irgendwie so ein schweizerischer Golfprofi, den noch keiner kennt, weil er nur in der Schweiz gespielt hat. Dann bist du plötzlich Arnold Palmtree und all das funktioniert tatsächlich. Und dieser Typ von dieser Behörde, von dieser Golfbehörde, der kriegt mittlerweile einen solchen Hass auf dich, dass er sagt, mir ist das scheißegal, egal was es kostet, wir beschäftigen jetzt einen Handschriftleser, einen Handschriftexperten, der nur dafür da ist, zu checken, die Einladungen durchzugehen und die Anmeldungen durchzugehen und nur dafür da ist, zu checken, ob sich jemand mit dieser Handschrift angemeldet hat.
Okay, das ist geil. Ich finde, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Eindringling quasi abzuwehren, aber das ist die, vielleicht nicht die effizienteste, aber auf jeden Fall mit die beste.
Absolut, absolut. Und tatsächlich, und das ist jetzt der irre Teil der Geschichte, das war noch nicht der irre Teil der Geschichte, tatsächlich wird aus dir noch ein halbwegs passabler Golfspieler.
Ja, natürlich, wenn ich jedes Jahr dahin gehe und zwar, ja klar, beim ersten Mal plus 123, beim nächsten Mal, weiß ich nicht, plus 82 und dann irgendwann mal komme ich dabei plus 17 an und das ist doch schon mal ganz okay für einen im Endeffekt Anfänger.
Du schaffst es sogar, mal eine 90 zu spielen, also 18 Schläge nur über Par, was wirklich nicht schlecht ist für einen Amateur, also wirklich nicht.
Das ist echt gut.
Du hast aber natürlich es durch deine Eskapaden, durch deine Turnierteilnahmen zu einer gewissen zweifelhaften Prominenz gebracht. Und deshalb passiert es 1988, dass das Morris Gerald Flitcroft Member Guest Tournament ins Leben gerufen wird. Das ist ein Turnier, wo die schlechtesten Golfer der Welt gegeneinander antreten.
Also die goldene Himbeere quasi.
Quasi ja. Die goldene Himbeere des Golf, der Golfwelt. Die haben teilweise so Sachen gemacht wie, dann hatten sie eine Bahn, die hatte zwei Löcher. Damit, wenn man selbst irgendwo hingeschlagen hat, man trotzdem in der Nähe vom Loch war. Oder irgendein anderes Loch haben sie 30 Zentimeter groß gemacht. Damit man bloß reintraf, okay, und so.
Das ist schon eine ordentliche Verarsche eigentlich, ne?
Das ist so. 1988 hast du dann aber tatsächlich selber an dieser Veranstaltung teilgenommen. Du bist da eingeflogen worden, zusammen mit deiner Frau. Und hast dann da irgendwie einen ganz launigen Auftritt gehabt und musst dann wohl den Clubmitgliedern dort erzählt haben, dass du das erste Mal mit deiner Frau gemeinsam das Haus verlassen hast, seit der Gasofen explodiert ist.
Okay.
Es war unglaublich, was du da teilweise alles gemacht hast. Du hast 1990 das letzte Mal teilgenommen an der Open. Also du hast es tatsächlich über 16 Jahre geschafft, immer mal wieder dabei zu sein. Damals tatsächlich unter dem Namen Jean Beaujolais. Du wurdest dann nach dem zweiten Loch tatsächlich von Offiziellen vom Platz verwiesen. Mit den Worten, ich habe mich nicht optimal aufgewärmt, musstest du dann, die hast du dann am Ende zum Besten gegeben. Du hast sehr viele Spitznamen bekommen. Ich habe überlegt, welchen ich nehme für diese Folge. Am schönsten fand ich, aber das hätte aus meiner Sicht die Folge zu sehr schon vorneweg gegeben, Don Quixote mit dem Neunereisen. Fand ich sehr gut als Spitzname.
Sehr, sehr gut.
Aber was auch ein Spitzname von dir war, den ich jetzt genommen habe, ist der Albatros. Denn im Golf ist es so, also wenn du die vorgegebene Schlagzahl spielst, dann ist das ja Par.
Dann kommt Birdie, Eagle und so weiter, ne?
Genau, dann kommt Birdie und Eagle. Und mehr als Eagle ist eigentlich nicht zu erreichen, weil du hast meistens vier Schläge. Und dann zwei drunter zu sein, also zwei Schläge zu spielen, ist schon wahnsinnig gut auf einer Bahn, die für vier ausgelegt ist. Es gibt auch Bahnen, die für fünf ausgelegt sind. Und wenn du da mit zwei Schlägen ins Loch triffst, da bist du ja quasi drei unter.
Mhm.
Und das ist ein Albatros. Und nach diesem Albatros bist du benannt worden, Maurice der Albatros. Das Problem war für dich, nach diesen ganzen Eskapaden bei den Open, du durftest auf keinen Golfplatz mehr in ganz Großbritannien. Du bist von allen ausgeschlossen worden.
Also wir hatten schon andere Charaktere, die hätten sich jetzt in diesem Moment ins Ausland abgesetzt. Also es gibt da genug Golfplätze auf dieser Welt, die uns willkommen heißen würden.
Das stimmt. Das Problem ist, du warst nicht einfach so von all den Golfplätzen ausgeschlossen, sondern du bist da halt immer illegal irgendwie drauf, über den Zaun geklettert oder sowas, was natürlich nicht geht, weil du musst natürlich einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Den hattest du aber nicht, deswegen hast du gesagt, naja gut, dann halt nicht, ne? Und dann bist du immer ausgeschlossen worden von den Golfplätzen, bis es dann im Jahr 2007 soweit war und du bist dann tatsächlich verstorben. Und dein letzter Satz, der von dir überliefert ist, so als Lebensbeichte, den habe ich am Anfang genannt. Ich wollte reich und berühmt werden. Ich habe nur eins von beiden geschafft. Und posthum, wie man so schön sagt, wurde 2017 eine Biografie über dich veröffentlicht. Mhm. Und tatsächlich wurde dieses Buch sogar 2021 verfilmt. Und zwar mit einem noch besseren Namen als alle Spitznamen zusammen. Das Phantom der Open.
Oh, das Phantom. Okay, das ist, ja. Du weißt, ich liebe Wortwitze. Ich liebe Wortwitze. Verdammt gut.
Aber auch das wäre, ich weiß nicht, ob das nicht auch schon zu weit führen würde, so als Titel. Deswegen Maurice der Albatros, nicht das Phantom der Open. Das hat ja auch schon jemand als Titel, das möchte ich ja nicht klauen.
Ja gut, aber da hat sich das letzte Loch wohl geschlagen jetzt.
So ist das.
Und ja, tolle Story. Also ich sag mal so, wenn man kein golfbegeisterter Mensch ist, ist Golf jetzt nicht unbedingt eine Sportart, die ist nicht besonders mitreißend, wenn man sich da nicht mit beschäftigt oder nicht selber gerade an der Wii sitzt und selber ein paar Löcher schlägt. Aber ich muss sagen, diese Story gefällt mir. Es ist ein Krimi gewesen.
Ein Golfkrimi sozusagen, ja.
Ein Golfkrimi. Und ja, ne, sehr, sehr gut. Der Maurice, der viele Namen trug.
Der Maurice, der viele Namen trug. Man ist sich nicht ganz sicher, aber man munkelt auch Happy Gilmore. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Es ist ein Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle, wo Adam Sandler spielt einen Eishockeyspieler, der plötzlich Golfspieler wird. Da spielt auch mit, wie heißt der noch? Carl Weathers spielt da mit Wachsarm und Holz und Wachsarm.
Oh, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Großartiger Film, lohnt sich sehr. Und wie gesagt, Adam Sandler schlägt mit einem Eishockeyschläger da die ganze Zeit und ist dann aber plötzlich sehr erfolgreich. Also guter Film, kann ich nur empfehlen. Carl Weathers, Gott habe ihn selig.
Ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss und ich wusste, also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal zu Rocky zurückdrehen.
Nein, aber der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich. Ja, Philipp, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Episode. Als du gesagt hast, ich muss nichts wissen, außer Wii Sports, bevor wir hier angefangen haben, dachte ich, es geht vielleicht irgendwie nach Nordkorea. aber dazu vielleicht in anderer Stunde, in anderer Episode mehr. Aber naja, es ging tatsächlich einmal auf den Golfplatz und hat mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank.
Nächstes Mal statt Rührkuchen, wir spielen Golf.
Wäre eigentlich eine Maßnahme.
Wäre eine Maßnahme, aber in den Dünen irgendwo mit dem Spazierstock. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Arrivederci.
Bis dann. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.